12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff.
Ja, hallo zur Ausgabe Nummer 126 beim Countdown-Podcast. Hallo Lutz.
Hi, wir haben heute den 5. April, ist ein Samstag, ja. Und sitzen hier im Kinderarbeitszimmer und haben es mal wieder geschafft, irgendwie uns zusammenzufinden.
Ja. Genau,
herzlich willkommen.
Ja, ich kann mich erinnern, das letzte Mal hatten wir noch über einen Asteroiden gesprochen. Der noch eine Einschlagswahrscheinlichkeit von irgendwie sowas wie 3% oder so hatte. Ich habe es tatsächlich nicht mehr weiter verfolgt, weil am Tag danach fing die Wahrscheinlichkeit rapide an zu sinken, weil mehr Beobachtungen dazu kamen. Irgendwie, es waren wohl mehrere wichtige Observatorien einfach durch Wolken gerade mal nicht dabei. Und dann kamen wieder neue Daten rein und ja, dann war es halt genau genug und irgendwann war die Einschlagswahrscheinlichkeit auf dem Mond höher als die auf der Erde und dann irgendwann so gegen Null. Was halt das war, was immer gesagt wurde, aber wenn man eine Einschlagswahrscheinlichkeit von 3% hat, heißt das natürlich, dass man eine 97%ige Wahrscheinlichkeit hat, dass die Einschlagswahrscheinlichkeit in Anschluss irgendwann mal auf Null sinkt. Und das ist halt das, was passiert ist.
Genau, es war, glaube ich, sogar noch am selben Tag ging das dann oder am Abend dann noch.
Ja,
dann
irgendwie, wahrscheinlich war es einfach
aber
so.
Aber du hast es ja auch erwähnt, also dass das wahrscheinlich sich sowieso wieder ändern wird. Das ging ja eine ganze Weile ganz gut rum, auch so bei, sag mal, bei den Kollegen hier. Florian hatte ja auch ein bisschen was dazu gemacht und so.
Ja.
Das war auf jeden Fall auch interessant. Ich habe heute gerade gelesen, dass irgendwie ein anderer, auch YX irgendwas, keine Ahnung, Asteroid, so ein zusammengeklumpter Haufen, irgendwie eine relativ hohe Wahrscheinlichkeit hätte, auf den Mond einzuschlagen.
Das ist der.
Das ist schon wieder der gleiche?
Das ist der gleiche,
ach so.
Ach, weiß ich weiß gar nicht,
oder weil der hieß fast genauso.
Ich weiß gar nicht, ich habe nicht nochmal geguckt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dann am Ende war oder ist.
Genau, und jetzt ist wohl, also man kann es jetzt wohl irgendwie noch nicht so genau sagen, aber es ging eher darum, was passiert, wenn sowas auf dem Mond aufditscht und dann da irgendwie Staub fabriziert. So.
Ja, das kann man dann durchaus mit bloßem Auge von hier aus sehen. Also ab und zu passiert das auch. Also es gibt ein paar Videos, wie dann einfach mal so ein Leuchtpunkt auf dem Mond irgendwie erscheint. Manche Leute haben das auch schon mit bloßem Auge einfach so mal gesehen. Passiert halt.
Er hat ja nicht umsonst die ganzen lustigen Krater.
Ja, irgendwie müssen die entstanden sein. Ich meine, 100 Meter Größenordnung waren irgendwas so um die 50 Meter, so 50 bis 100 Meter. Ist natürlich, hast du dann halt, ich weiß nicht, wie groß der Krater dann wird, aber irgendwie so 10 mal so Kilometer oder so, halt so ein kleiner. Ja.
Ein Kraterchen.
Ja. Hast du eigentlich Asteroid City gesehen inzwischen?
Ich habe jetzt inzwischen Asteroid City gesehen. Aha. Und ich habe ich genug drauf rumgeritten, ich bin ja so ein Film-Heini und habe mich auch mit Wes Anderson natürlich schon viel beschäftigt. Mhm. Ne, und mit den Filmen, die er.
Ich muss sagen, es war mein erster Film von ihm, den ich gesehen habe. Es scheint ja so zu sein, dass der mehr oder weniger so eine Truppe von Leuten hat, die immer die Filme machen. Plus dann ein paar Hollywood-Stars, denen er einfach bloß sagen kann, ey du, ich mache einen neuen Film, hast Lust? Und dann kommen die.
Ja, die kommen immer, weil das hat natürlich so ein bisschen was sehr Bühniges. Es ist halt, das Farbkonzept ist meistens großartig. Es ist ein bisschen slapstickig hier und da.
Ja.
Und
großartig. Absolut großartig. Hat auf jeden Fall politische Untertöne.
Hat Wes Anderson immer.
Und ich fand's toll. Also das ist ein Film, den kann man drei, also ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, den kann ich sicherlich auch noch 3-4 Mal gucken. Das ist wirklich, okay. wenn man halt ständig irgendwelche kleinen Details findet.
Ja, das ist ja genau das Ding, es ist halt eine Ausstattungsorgie, ne? Und eine Kostümorgie auch. Und die Schauspieler spielen natürlich mit, weil das ist natürlich ein kleiner Film, ne? Die machen das wirklich, weil es halt einfach wahrscheinlich auch Fun ist.
Also ja, klar.
Wir machen ja auch Podcasts, weil es Fun ist und nicht, weil wir davon irgendwas hätten in irgendeiner Art. Also meine Meinung zu Asteroid City ist halt, also ich finde es immer wieder toll, Scarlett Johansson zu sehen. Ist schön und vor allen Dingen so im 50s-Look noch besser.
Ja.
Brodin und keine Ahnung, wer war das? War Bill Murray? Nee, Bill Murray war diesmal nicht dabei. Diesmal war Tom Hanks dabei.
Tom Hanks, ja.
Genau, und dann hast du halt im Prinzip so ein Ensemble, wo man einfach auch gerne mal zuschaut, weil die einfach auch wandelbare Figuren sind und das ist schon irgendwie witzig. Mhm. Ich muss aber sagen, dass ich den Film eher so in der Kategorie Mittel einstufen würde. Mhm. Jetzt auch im Vergleich mit anderen Filmen von Wes Anderson. Da gibt es also Hotel Budapest.
Machen die meisten Leute, so wie ich das mitbekommen habe. Ich kann es nicht nachvollziehen, weil ich kenne die anderen nicht.
Genau, aber ich glaube, wenn du jetzt ein bisschen bei Wes Anderson bleiben willst, so, weil du dir das, dann guck dir natürlich viele Filme von ihm an. Also Aquatic Life ist zum Beispiel, also den finde ich immer noch den besten von ihm. Dann Grand Hotel Budapest ist ganz, ganz großartig. Und da gibt es auch viele kleinere so dazwischen, die noch existieren. Oh, jetzt müssen wir jetzt nachgucken, auf die Namen nicht komme. Die sind alle sehenswert, genauso wie Asteroid City auch sehenswert ist grundsätzlich. Aber ich finde, dass er jetzt, wenn man jetzt hat er schon bessere Sachen hingelegt.
Das, ich fand die Grundaussage sehr zeitgemäß.
Ist es immer.
Die Grundaussage von dem Film ist halt, dass immer mehr als zwei Dinge schiefgehen können. Auch auf eine Weise, die du nicht absehen konntest. Und auch wenn du alle drei kennst, also das fängt an mit einem Auto, das kaputt geht und der Mechaniker meint, ich habe das bei diesem Modell schon zweimal gesehen. Das eine Mal war es kein Problem und das andere Mal total Schaden. Und dann tauscht er dieses Teil aus und sagt, ja, das war's. Und kurz danach, bup, alles kaputt.
Ja, und dann war das dritte Problem.
Das dritte Problem.
Genau.
Aber und dann geht's weiter und irgendwann kommt es zu einer astronomischen Ellipse. Ellipse ist die Auslassung, mit anderen Worten, das sind die drei Punkte am Satzende, die man setzt. Da gibt es dann auch noch die vierte Variante.
Also es ist halt, wir wollen ja nicht so viel spoilern, die Leute sollen es anschauen.
Ein Spoiler, den man machen kann, ist, wenn man sich diese Werkstatt anschaut, steht vorne so ein Schild da und da steht drauf, im Rückblick sehen die Dinge klarer aus. Also das ist ein sehr guter Hinweis, weil man sollte am Ende des Films sich das Lied nochmal anhören. Das fasst praktisch den ganzen Film zusammen und dann wird einem sehr vieles davon auch klar und dann kann man einfach von hinten nochmal zurückgehen, das alles aufdröseln, die diversen Handlungsstränge. Also es ist groß. Also ich finde es großartig. Also so rein strukturell, wie der das gemacht hat, die Gesamtaussage von dem Film finde ich hervorragend.
Genau, es gibt immer was zu entdecken, aber also elliptisches Erzählen, also im Film ist sowieso sinnvoll, also Auslassung, die man dann entweder mit eigener Vorstellungskraft auffüllt, was nicht falsch ist oder nicht alles vorgekaut bekommt, das ist das eine. Und dann eben auch vielleicht eben versteckte Strukturen zu entdecken. So, manche Filme haben das halt mehr, manche haben das weniger, bei manchen kann man sich bis ins Unendliche irgendwie ausdiskutieren. Das ist total klar. Es ist jetzt einfach nur rein formal von den Filmen, die ich von ihm gesehen habe, und ich habe alle gesehen, ist er jetzt eher im Mittelfeld unterwegs. Da gibt es welche, die haben mich deutlich mehr gezeckt und die ich mir dann auch schon mehrfach angeguckt hatte. Also jetzt bei Asteroid City ist es jetzt so, dass ich mir sagen würde, ja, so what, gucke ich mir jetzt nicht nochmal an, das war okay, aber es hat mich nicht so angeguckt.
Ist halt, ich kann es nachvollziehen in Anbetracht dessen, weil ich habe ja diverse gesehen und einige fanden es genauso gut wie ich. andere meistens eher so mittelmäßig und ja, nö, manche sogar irgendwie sein schlechtester Film oder sonst irgendwas.
Nein, das ist überhaupt kein schlechter Film. Es ist für
sein Niveau halt so, ne?
Genau. Das Ding ist eben auch, es gibt halt diese übergeordnete, also du siehst jetzt vielleicht so Details und siehst da halt irgendwie Querverbindungen zu anderen Sachen.
Es ist sehr viel Politik einfach drin. Du kannst, es gibt auf jeden Fall Querverbindungen zu sowas wie Matrix. Wir leben halt zurzeit in einer Zeit, wo Menschen wirklich Traum wandeln, noch nicht mal wirklich schlafen und deswegen auch nicht aufwachen können. Hm. Also diese Aussage, das hat mich wirklich, ich weiß nicht, ich habe den Film gesehen und das hat mich echt mitgerissen in dem Moment.
Na gut, aber ja. Abgespoilert hier.
Ja, absolut.
Guckt es euch gerne an, wenn ihr es nicht ohnehin schon gesehen habt.
Ja.
Oder allgemein alle Wes Anderson-Filme, die verhandeln immer Themen, die zu der Zeit halt in irgendeiner Art und Weise aktuell sind und manchmal eben noch Subthemen, die dann in den Vordergrund treten. Also das lohnt sich schon. Genau.
Ja, jedenfalls, der Film hat mich irgendwie ein bisschen politisiert.
Mich hat die Politik politisiert gerade.
Ja, so. Das auch. Ja. Hinreichend, dass ich angefangen habe, so ein paar politische Kommentare auch in einigen Artikeln von mir hinten mit dran zu klatschen oder bei meinem letzten Artikel dann auch von vorne bis hinten das Ganze politisch zu machen, weil es geht halt einfach nicht mehr anders. Was zur Hölle ist hier los? Gleichzeitig merkt man, dass in den USA es anfängt zu rumoren, auch in der allgemeinen Bevölkerung, insbesondere auch unter den Geschäftsleuten, dass die jetzt sagen, verdammt nochmal, die haben echt keine Ahnung, was tun wir hier? Und auch die Republikaner, zumindest die Basis, die jetzt nicht die MAGA-Koalition sind, wenden sich langsam davon ab. Die allerersten, im Senat hat es die ersten gegeben, die mit den Demokraten gegen Trump gestimmt haben. Aber ich finde es sehr bedenklich, dass ich habe jetzt sehr viel CNN, Bloomberg, MSNBC, sonst was gehört. Und nirgendwo wird klar gesagt, dass Trump praktisch die Macht an sich gerissen hat, wie ein Diktator regiert. Das wird irgendwie gesagt, aber mehr so zwischen den Zeilen und nicht explizit gesagt, hey, das hat mit demokratischen Verhältnissen überhaupt nichts mehr zu tun, wir müssen hier ganz dringend was dagegen machen. Das wird überhaupt nicht gesagt.
Genau, das...
Den Teil finde ich relativ erschreckend.
Den spricht halt niemand aus, ne? Und selbst die es aussprechen, sagen dann ziehe ich halt nach Kanada, was man machen kann, klar. Ja. Aber was natürlich an der Sache nichts ändert, wenn dann die Leute, die es artikulieren, dann halt dem Land den Rücken kehren. Und wir wissen ja, dass in den USA diese Protestkultur in dem Sinne seit dem Vietnamkrieg ja nicht mehr gibt.
Ne? Na, sie fängt wieder an, also in den...
Naja, aber nicht in der Größenordnung.
Noch nicht, ne? Nee, aber also zumindest überall, wo hier diese Townhall-Meetings und sowas sind, da dürfen sich auch die Republikaner inzwischen sehr viel anhören. Also man sieht schon, es gibt da jetzt endlich eine Reaktion, die bisher ausgeblieben war. Also das hat sich jetzt wirklich geändert, also gerade durch die Zollpolitik jetzt. Also auch mit Kanada. Ich meine, gut, Kanada waren ja auch schon Zölle, die ja vor dem 2. April schon erlassen wurden. Und da hat es schon angefangen. Und da bewegt sich jetzt gerade was. Das braucht eine Weile, aber weil niemand versteht, wieso erklärst du jetzt plötzlich die Kanadier zu unseren Feinden? Wir haben doch nie mit dem irgendwie Probleme gehabt, was zur Hölle. Ich muss sagen, ich bin da seitdem das passiert, habe ich nicht mehr ganz so viel Angst davor von dem, was da passiert, weil man merkt langsam, okay, es gibt gewisse Grenzen.
Naja. Das wird sich alles zeigen. So, das ist ja auch, man muss ja mal alles im gesamt internationalen Kontext sehen, das Verhalten gegenüber der Europäischen Union oder auch in Bezug auf Russland und sowas halt. Ne?
Aber ich sag mal, es sieht nicht so aus, als würde die USA demnächst anfangen, Waffen an Russland zu liefern, um die EU zu erobern oder so.
Naja,
das waren so Befürchtungen, die man haben konnte.
Gut, aber weswegen man sich natürlich mit Politik beschäftigt, und das war auch so, also im Vorfeld, jetzt bevor wir die Aufnahme hier gestartet haben, deswegen vielleicht auch am Anfang alles mit dem Film und so, weil wir uns vorher noch über andere Sachen unterhalten, in der Küche gesessen. Es ist immer so ein bisschen, also alle, die jetzt hier zuhören, ne, ihr seid jeweils eine Person von ungefähr so 1150, die diesem Podcast folgen beziehungsweise den hören. Ich habe mal so auf die Karte geguckt, es gibt irgendwie ein paar Hanseln irgendwie überall auf der Welt, aber natürlich die meisten hier in Deutschland und Österreich. Und wir halt immer so überlegen, wie sich dieser Podcast so ein bisschen entwickeln kann, weil wir ja wissen, also wir haben jetzt 126, wir sind jetzt bei Folge 126, ne? Da gibt es ja noch ein paar Sonderfolgen, gab es und so Pipapo und vieles, wo damals noch Christopher mit dabei war. Das war eben auch noch wirklich so ein Nerd-Podcast im Sinne von Raketenantriebe zu erklären, bestimmte technische Details erklären. Und das ist natürlich an irgendeiner Stelle, wenn jetzt nicht gerade der nächste Fusionsantrieb kommt oder so, was wir erklären können, haben wir im Prinzip, oder Frank in dem Fall und Christopher, haben im Prinzip ja schon mehr oder weniger alles wirklich ziemlich detailliert und super interessant erklärt und oder eben auch zu bestimmten Raketen oder allgemein zu, ob das jetzt Space Shuttle ist, wo ich ja damals auch mit dabei war und so.
Das waren halt auch, es war halt auch noch eine andere Zeit, in der viel passiert ist, auch halt mit SpaceX insbesondere.
Genau.
Gut, SpaceX, Starship, da passiert einiges, aber man weiß da halt auch überhaupt nicht, wie es weitergeht.
Genau, ich würde bloß noch kurz zu Ende führen, bevor wir jetzt hier wirklich dann mit der Raketengeschichte weitermachen, dass wir halt auch wirklich überlegen, also was wir, können wir damit anfangen, so, weil eben dieser Teil in gewisser Weise dann doch zum großen Teil eben erzählt ist, ne, und man, also ich finde nicht, dass man das wiederholen sollte, weil das Quatsch ist und weil es das einfach auch gut gibt. Und wir jetzt halt natürlich immer mehr so einen Meta-Podcast machen, und wenn man sich halt so ein bisschen diesen Verlauf anschaut, also was die Zuhörerschaft betrifft, dann sieht man, dass das eben früher, wo das so ein nerdiger Podcast war, also noch, jetzt ist es ja nicht so technik-nerdartig, so schon noch mal ab und zu, aber jetzt nicht so detailliert, da war das schon noch einige Menschen mehr, das waren so um die 3000, also so fast das Dreifache. Das heißt also, viele hat dann der Wechsel, also der inhaltliche Wechsel wie auch der personelle Wechsel, wahrscheinlich einfach gesagt, okay, das ist jetzt nicht mehr das, was mich interessiert.
Es war auch eine lange Pause dazwischen.
Genau, aber
und es ist auch in Ordnung.
Genau, es ist alles in Ordnung. Also es gibt ja kein Must-Have oder sowas da. Ne? Sondern es ist halt trotzdem für uns zu überlegen, wie können wir das überführen, dass wir weiter irgendwie Raumfahrt machen, aber wie ihr jetzt ja auch mitkriegt, es gibt so ein bisschen ein paar Kulturgeschichten, die damit reinfließen. Es gibt natürlich Politik, die jetzt extrem mit reinfließt. Das wird jetzt auch in dieser Folge, denke ich, auch wirklich auch eine Rolle spielen, weil einfach Politik und Raumfahrt sich schon immer nicht auseinanderhalten konnten, aber jetzt noch viel schwieriger ist. Und nur für mich persönlich, da kann ich jetzt nur für mich reden. Ne? Also mir geht's halt so, dass ich, früher habe ich so mit Wonne in meiner Freizeit, sage ich mal, oder wenn ich sitze als Autor wirklich meistens da und recherchiere irgendwas, auch nochmal so Raumfahrtthemen recherchiert und mir einfach Sachen durchgelesen, weil was über das, was Frank schreibt, hinausgeht. Und mittlerweile ist mir so die Lust daran vergangen, weil mich das anödet, dieses Gesabbel und das einfach auch alles so ein, also selbst ich mich begeistert dann. Also ich freue mich, wenn halt sowas wie Blue Ghost oder sowas dann halt da irgendwie hinfliegt und so. Das finde ich schon irgendwie geil, aber es ist auch so schnell wieder abgedeckt und zugeschüttet durch den täglichen Müll, der irgendwie draufgeworfen wird. Und das ist irgendwie so, dass es schwierig wird, also für mich zumindest, so ein bisschen am Ball zu bleiben. Und das kann natürlich auch alles wieder besser werden und so, ne? Und das ist alles keine Frage. Und das ist ja hier ein Freizeitprojekt und kein Berufsprojekt oder so.
Ja.
Auch wenn ich jetzt beruflich ab und zu noch Podcasts mache, die aber in eine ganz andere Richtung gehen. Und das ist einfach, ja, also das vielleicht so für den Hintergrund, dass ihr das so ein bisschen im Kopf habt, denn ja, ja. Also, weil wir wissen selber nicht, was das Konzept gerade so ist. Es ist irgendwie something with Raumfahrt.
Ja, also was man auf jeden Fall feststellen kann, ist, dass hinter der Raumfahrt halt nicht mehr so diese Vision steht, beziehungsweise die Vision, die geäußert werden, doch im Wesentlichen nur noch dazu da sind, um irgendwie Geld oder Macht oder sonst irgendwas zu bekommen und nicht mehr mit der Raumfahrt an sich viel zu tun haben. Also es ist einfach nicht mehr glaubwürdig. Als Elon Musk noch gesagt hat, er will zum Mars fliegen, am Anfang war das noch halbwegs glaubwürdig als Vision. Davor war das ja, es war ja vor allem nicht nur das, es ging ja auch darum, überhaupt die Raumfahrt erstmal günstig zu machen und halt wieder verwendbare Raketen und so weiter, halt wirklich auch handfestes und greifbares und vor allem glaubwürdiges, halt Dinge, die, wo man sehen konnte, okay, die Technik existiert. Und man kann auf Grundlage von dieser Technik dann absehen, okay, diese Rakete muss jetzt bloß abbremsen, dazu müssen die Triebwerke zünden, das Ganze muss halbwegs stabil sein und dann muss das Ding zum richtigen Zeitpunkt stehen bleiben und irgendwie gerade gewesen sein. Okay, gut, kann ich mir alles vorstellen, passt. Aber beim Starship ist es ja nun so, dass das Ding noch nicht mal mehr eine Nutzlast hat. Zurzeit. Ist also wirklich so allgemeine Grundprinzipien der Entwicklung von einem Raumschiff und einer Rakete werden da einfach mal ignoriert, gnadenlos. Einfach weil Elon Musk da wirklich das Heft des Handelns an sich gerissen hat und niemanden mehr reinsprechen lässt. Und also dadurch sind diese ganzen Visionen jetzt einfach nicht mehr glaubwürdig geworden. Und früher waren sie das. Also da konnte man irgendwie noch sagen, okay, wir revolutionieren hier die Raumfahrt. Und das war ja auch so. Ja. Gut, jetzt ist es halt so, dass die Industrie dahin übergegangen ist, dass SpaceX da ein gutes Konzept hat und dann halt die anderen Leute das so ähnlich machen. Das ist auch völlig legitim und auch notwendig. New Glenn ist ja geflogen, hat man ja letztes Mal drüber gesprochen. Ist ja letzten Endes so die erste nicht Falcon 9 Falcon 9 geworden, auch wenn es 7 Triebwerke hatten, nicht 9, aber so von der Idee her ist es ja doch sehr ähnlich gewesen. Und es ist halt da ist jetzt halt wieder das eingekommen. Es ist jetzt halt wieder wie früher, okay, die Technik ist jetzt etabliert und jetzt wird die halt so durchgezogen. Okay, es gibt ein paar nette Entwicklungen, Stoke Aerospace, aber da muss man halt erstmal, Stoke Space, nicht Aerospace, die wirklich ein interessantes Konzept haben für wiederverwendbare Oberstufe, die dann auch landen kann und nicht so kompliziert ist wie das Starship. Und das ist interessant, aber man hört davon halt auch nicht so wahnsinnig viel. Es ist auch vollkommen in Ordnung. Ist auch die Frage, wie viel Geld die haben werden und so weiter. Wie gesagt, das Umfeld, das wirtschaftliche und politische Umfeld ist jetzt nicht sehr stabil. Von daher weiß man nie, wohin die Reise geht. Das ist halt, das ist so jetzt gerade der Zustand der Raumfahrt. Und es fällt ziemlich schwer, da ein stringentes Kommentar dahinter zu machen. Man kann das Ganze machen, wenn man jetzt eine Firma hat, dieser Aerospace, werden wir heute noch drüber reden. Ich habe denen angeboten, dass ich für die eventuell auch, jetzt nicht unbedingt eine Berichterstattung in dem Sinn mache, aber halt ordentliche Beschreibung von der Rakete und sowas liefere. Muss mal gucken, also da werden irgendwann mal Gespräche kommen. Die waren jetzt halt einfach durch den ersten Start, waren die zu beschäftigt mit allem Möglichen, dass sie gesagt haben, reden wir mal hinterher drüber. Man kann natürlich sich irgendwie eine Rakete rausnehmen und dann darüber reden und da kann man dann über die vielen kleinen Details alle reden. Aber es ist halt nichts Revolutionäres mehr. Es ist jetzt einfach, und das ist auch gut so. So muss Raumfahrt sein. Also, wie muss eine Rakete sein? In allererster Linie langweilig. Das Ding muss starten und oben ankommen, ohne dass man jemals irgendwie Zweifel daran hat, dass das tut. So sieht eine gute Rakete aus. Die muss langweilig sein. Und
deswegen müssen auch die Projekte nicht langweilig sein.
Deswegen müssen die Projekte nicht langweilig sein, aber auch bei den Projekten ist es halt so, wenn ich mir die Mars-Mission angucke, ja okay, du schickst halt für 2,5 Milliarden Dollar da einen Rover hoch, lässt noch absichtlich das Chemielabor raus und sagst, oh, da wir nehmen Proben, die dann abgeholt werden können, einfach bloß um ein Druckmittel in der Hinterhand zu haben für die nächste Mission, die da die Sample Return Mission ist, die dann 10 Milliarden kostet, und man dann sagt, nee, Leute, es wird jetzt zu teuer, und dann bleiben die Proben da wahrscheinlich oben. Okay, jetzt gibt es wieder neue irgendwie Aufträge, dass man eventuell doch mal eine andere Mission macht, die dann billiger ist, aber die dann wahrscheinlich auch trotzdem noch bei weiß wie viele Milliarden verschlingt. Es geht dort um alles, bloß nicht um die Erforschung vom Mars. Also wirklich nur noch so im dritten Hintertürchen irgendwo ist dann auch mal ein bisschen Wissenschaft dabei. Das ist nicht mehr das primäre Ziel, und das ist über die Jahre so transparent für mich geworden, dass da die Motivation schon ein bisschen gelitten hat.
Ja, genau. Also das beschreibt das auch so ähnlich, wie es mir da geht. Das ist einfach so,
es ist nicht ernst gemeint. Ja. Es sind, wie in vielen Dingen in der Gesellschaft heutzutage, die Ernsthaftigkeit fehlt an allen Ecken und Enden.
Ja, und dann wird halt sowas halt wie Satelliteninternet, große Konstellationen, wird dann unter Raumfahrt verbucht, was aber letztendlich immer bloß irdische Druckmittel, die wieder irdische Politik irgendwie beeinflussen, das ist öde.
Teilweise, ich meine, gut, Starlink ist eine gute Sache. So von der Sache her.
Also, ja, also
kein Ding, aber alles, was du darüber reden kannst, ist letzten Endes, dass da eine Firma dahinter steht, die jetzt gerade in der US-Regierung ganz tief drin steckt und jederzeit das Ding als politisches Druckmittel benutzen
kann. Genau, das meinte ich. Also das ist das, was dann als Essenz darüber zu reden dann bleibt. Und dann habe ich keinen Bock, darüber zu reden, weil ich mir dann sage, so, das ist mir zu dämlich, da mir mich da irgendwie damit zu beschäftigen. So. Ja, und,
ja. Und das war früher halt anders. Da konnte man auch sagen, hey, hier, Starlink, wirklich aufregendes Dings, neue Technik. Und man hat halt den Zweck des dahinter noch gesehen. Also der Zweck stand im Vordergrund und nicht im Hintergrund jetzt. Also die eigentliche Funktion davon, ja, dass Funktion. Man da Kommunikation auf der Erde mit den Satelliten und so weiter. Und heutzutage ist das alles bloß noch irgendwie so, wie kriege ich mehr Geld ran und und zwar wirklich nur noch irgendwie, wie kann ich jetzt Investoren davon überzeugen, dass das Ganze irgendwann mal ein noch viel größeres Geschäft wird und damit die Unternehmensbewertung steigt, damit ich irgendwie an noch mehr Kredite rankomme, damit ich noch irgendwo was anderes machen kann, noch mehr Geld irgendwo abzweigen kann.
Oder einfach nur noch reicher werde.
Ja, also, ja.
Genau, also ein Beispiel ist, dass also jetzt, wo Apple sich jetzt mit Musk da irgendwie rumgezofft hat, wegen dieser im Prinzip Direct-to-Mobile-Phone-Kommunikationsgeschichte und dass Apple gesagt hat, die wollen das halt nicht ausschließlich mit Starlink betreiben, sondern halt mit einem anderen Netzwerk, wo ich jetzt gerade nicht, heißt das Global Star, genau. Danke. Dass dann da irgendwie so wegen Frequenzen irgendeinen Hickhack gibt, aber es ist eigentlich ein politischer Hickhack. Und dann fällt es bei mir schon wieder hinten runter, weil ich dann sage so, Alter, dann wichsen sich da, Entschuldigung, dann irgendwelche reichen Heinis da irgendwie gegenseitig voll, um halt ihre eigenen Fründe irgendwie abzugraben. Und das ist dann einfach was, wo ich mir sage, das interessiert mich dann an der kommerziellen Raumfahrt dann halt wirklich nicht mehr, weil das ist einfach mir zu langweilig, darüber mir Gedanken zu verschwenden. Wenn das Ding dann irgendwann da steht und ich das mit meinem Handy benutzen kann, ist das schön, aber es ist mir völlig Humpe, wie die sich da irgendwie vorher irgendwie zerfleischen wegen sowas. Also das ist...
Ja. Weil der eigentliche Kunde ist halt nur noch so, ja, wie es Elon Musk immer ausdrückt, ein NPC. Ein Non-Player-Character, der halt wie in einem Rollenspiel im Computer halt einfach bloß dasteht und nichts tut. Beziehungsweise bis der Spieler ihn anspricht und dann macht er mal was oder er fällt tot um oder sonst irgendwas, aber ist halt, hat keine eigene Handlungsfähigkeit. Und so wird mit einem da umgegangen, auch mit den Kunden. Und das ist halt das Gegenteil von allem, was jemals über Raumfahrt so gesagt wurde. So for all mankind, ne? Irgendwie hier, wir machen das für die Menschheit und für die Vision, für die Zukunft, für irgendwas. Das Schicksal der Menschheit liegt in den Sternen oder die Wiege der Menschheit ist die Erde, aber man kann ja nicht immer in der Wiege bleiben und so weiter und so weiter. Ihr kennt die ganzen Sprüche. Und das ist es halt nicht. Also Voyager 2 wird jetzt so schrittweise immer weiter abgeschalten. Niemand hat vor, noch so eine Raumsonde zu bauen. Niemand. Und die ist jetzt auch schon seit über 50 Jahren unterwegs.
Es ist
oder nicht ganz 50, aber naja.
Es hat auf mich so den 1977, oder?
77, ja. Deswegen sagte ich ja, nicht ganz 50, 48.
Ich kann mir sowas halbwegs gut merken, weil ich selber ungefähr in der, also 72er Baujahr bin und dann weiß ich ungefähr in der Zeit war das.
Ja, ich hatte 77 im Kopf, war mir aber gerade nicht sicher.
Ich habe manchmal den Eindruck, dass, also in solchen Sachen, also wenn es um die Philosophie von Raumfahrt geht, also du hast ja da schon immer den gleichen Standpunkt gehabt, die muss halt irgendwie zweckgebunden sein, möglichst auch Wissenschaft und es ist ja auch, wie gesagt, nichts gegen Starlink und gegen die ganzen Technologien einzuwenden, ist alles total super. Es ist die Frage eben wirklich, wie wird das kommuniziert und was ist dieses Drumherum und dass eine Rakete funktionieren soll, um das zu tun, was sie tun soll und möglichst langweilig ist, auch super. Na, wie gesagt, es geht um die Projekte, also was kann ich damit anschieben und eben auch die Vision, die Menschen in ihrer ideellen Denke vorantreibt, also sowas wie ein Voyager-Projekt, ne, oder auch die ersten anderen planetaren Sonden, die es dann halt irgendwie gab, gerade in 70er, 80er Jahren, manchmal noch in 90ern oder auch die ersten Teleskope, sowas wie Hubble und so, die großen Sachen, also die dann wirklich so Meilensteine waren, die haben halt die Leute wirklich beflügelt in ihrem, sag mal, dass man sagen konnte, irgendwie will ich mich mit Raumfahrt beschäftigen, ich finde das irgendwie spannend, weil da kann man coole Wissenschaft machen und so, ne? oder einfach auch coole Dinge technisch umsetzen, ja, wie auch immer, ja, und das ist irgendwie verkommt zu so einem komischen, zu so einem Spätjob und das ist halt
Jetzt ist es halt so, wir wollen auf den Mond fliegen und jetzt suchen wir nach Gründen, warum wir auf den Mond fliegen wollen und hat dann sowas wie, Helium-3 und
anstatt zu sagen, wir fliegen auf den Mond, weil wir es können und weil wir es einfach uns nochmal angucken wollen oder einfach um dort zu sein und das ist ausreichend. Ja,
also das kann durchaus ausreichend sein, wenn man es denn glaubhaft macht. Genau. Aber tatsächlich geht es ja darum, man spricht davon, wie wichtig das ist, auf den Mond zu fliegen, damit man Aufträge von der NASA kriegt, damit man das Geld machen kann. Indem man irgendwie eine Kiste zusammenschraubt, die eventuell da oben landet oder auch nicht. Ist ja egal, wird ja trotzdem bezahlt.
Wenn die Kiste auch auf der Seite landet. Ja. Naja, also wie auch immer, das ist so ein bisschen so eine Sache und da kann man vielleicht auch dieses Ding mit einsortieren und dann höre ich auch oft, dann kannst du mal dein Stichwortzettel abarbeiten. das also was jetzt mit der Rabea-Nachname habe ich gerade nicht präsent, weil ich nämlich den Computer schon so geklappt habe, die jetzt gerade mit SpaceX und mit diesem Millionär, mit diesem Bitcoin-Millionär irgendwie ein paar Tage in der Umlaufbahn war. Was dann eben so als astronautische Höchstleistung irgendwie so komisch, also Herr Baradi 1 haben sie wieder irgendwie ein Zeug erzählt heute Morgen, wo ich mir dann sage so, nee, das ist, im Prinzip ist das ein Sugar Daddy, der irgendwie die Möglichkeit gegeben hat, dann der Person da mit hochzufliegen, ob jetzt Frau oder nicht Frau, ist völlig egal, so, sondern ich meine, die sind da halt rumgeflogen und dann wird noch gefragt, hat das irgendwelche jungen Leute inspiriert? Nein, wir haben nichts, ich habe davon nichts erfahren, ich weiß nicht, ob die was Sinnvolles da oben getrieben haben, nichts.
Ja,
so, also was
es soll hat das? Es hat mich auch vor allen Dingen überhaupt nicht interessiert, weil die Mission, die fliegen hoch, bleiben 4 Tage oben, die machen im Prinzip, was willst du da oben auch machen?
Ja, jetzt so eine Kapsel, was willst du da machen?
Ja, ne, so richtig viel ist das nicht und es ist halt auch nichts Neues mehr. Gemini-Programm völlig anders. Da ging es wirklich noch drum, okay, das muss erstmal funktionieren. Wir müssen die wenigstens einmal ordentlich durchtesten.
Und lebendig wieder runterkriegen.
Genau. Wie esse ich? Wie schlafe ich da oben? Wie kann ich irgendwie einen Weltraumspaziergang machen? Auf eine sichere Art und Weise? Wie kann ich zwei Raumschiffe nebeneinander fliegen lassen? Wie kann ich mit einem Raumschiff irgendwo andocken und so? Also das waren alles wirklich neue Dinge. Es war auch alles nicht halb so automatisiert. Da war der Mensch war da absolut notwendig noch. Wenn auch nicht so notwendig, wie es dargestellt wurde, auch damals schon. Das war aber trotzdem noch was anderes. Also da ging es schon noch um was, das war noch notwendig. Und heutzutage ist halt bloß, ja, es ist halt so ein Touristenflug und was, ja, Leute, du kannst eine schöne Dokumentation darüber machen, wie Leute mit einem Heißluftballon fliegen, aber ein Flug mit einem Heißluftballon an sich ist jetzt kein Nachrichtenwert. Und so sehe ich das dort auch. Gut, den ersten Flug, irgendwie Polaris Dawn oder so, da habe ich noch was dazu geschrieben, aber was soll ich denn jetzt dazu sagen? Ja, auch Deutsche unter den Opfern.
Ne? Ich habe gerade mal nachgeguckt, Rabea Rogge, und die kommt, glaube ich, auch aus Berlin. Ja. Soweit ich das noch im Kopf habe. Genau, also
ja. Bis in den Namen. Also es ist halt, ist halt wirklich so eine reine Nachricht, ja, auch Deutsche unter den Opfern. Okay, unter den Astronauten in dem Fall, aber naja.
Genau, und das, sie behauptet ja von sich selbst jetzt auch nicht, dass sie Astronautin ist oder sowas. So, ne? Also, und
diese, nee, aber war die erste Frau im Weltall, war auch richtig so. Es ist auch gut so, das will ich auch überhaupt nicht in Abrede stellen.
Die erste Deutsche. Ansatz.
Ja, die erste deutsche Frau.
Genau.
Weil, was?
Die erste Frau im Weltraum war sie nicht.
Ja, die erste deutsche Frau, ja. erste Frau im Weltraum war Valentina Tereshkova.
Und seitdem sind ja wirklich viele, viele Frauen bei vielen Missionen mitgeflogen, ob das jetzt Space Shuttle war.
Ja, nur keine Russen.
Russische Frauen nicht mehr, ne?
Ich glaube nicht mehr. Die hatten sie bis zuletzt noch irgendwie hochgehalten.
Wobei ich... Oh, da müsste man, das ist glattes Eis. Da müsste man halt nachgucken.
Da müsste gucken. Also ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann sein, dass doch nochmal irgendwann nochmal eine kam.
Genau, aber, vor allen Dingen auch in den großen Crews, die dann auf der Mir dann und dann später auch auf der ISS halt unterwegs gewesen sind.
Ja.
Da kann das schon nochmal gewesen sein.
Man müsste nochmal gucken, aber es ist lange Zeit. Also ich weiß, im Roten Mars, der 91 geschrieben wurde, da hieß es noch irgendwie, die Russen haben uns noch ewig Tereshkova irgendwie hochgehalten.
Ich habe Rote Mars gerade zu Ende gelesen.
Aha.
Ich habe das jetzt mal wieder rausgeholt, also auf meinem E-Book, auf dem E-Reader mal jetzt durchgezogen. Ist ja auch viel Politik, also wieder bei Politik. Das Buch ist eigentlich ein politisches Buch. Es geht natürlich um...
Es ist eine Verballhornung der amerikanischen Unabhängigkeitskriege. Oder Geschichte. Also es fängt halt mit der Kolonialisierung an und hört dann halt...
Genau, und auch diese Tracks, die durch die Wüste ziehen und sowas halt irgendwie nach Westen. Na. Gut, aber da wollen wir gar nicht großartig drüber sein, aber das war zumindest mal ganz kurz, um das Science-Fiction-Thema abzuschließen, ehe ich es dann wieder vergesse. Also weil es jetzt, im Prinzip waren wir jetzt hier den Fall mit der Rabea Rogge, die im Prinzip durch einen Milliardär, der irgendwie mit diesen Shitty-Coins irgendwie reich geworden ist, im Prinzip einen Orbitalflug zu machen. Was, wie gesagt, für mich immer das Geschmäckle von so ein bisschen so, ich lade dich mal in mein Hotel ein, hat irgendwie, so fühlt sich das zumindest, es fühlt sich irgendwie
wie man, genauso wie Marcel war das auch schon. Ja,
es fühlt sich nicht schön an, so, also irgendwie auf irgendeine Art. Und zumal auch die Frau ja total qualifiziert ist im Sinne von, dass sie halt eine Ingenieurin ist und irgendwie Ahnung von der, aber davon nichts anwenden kann, wenn sie da als Gepäckstück mitfliegt letztendlich, so wie alle in der Kapsel. Ja. Ne? Und
selbstladende Fracht.
Genau, und wenn du dann, und ich lese gerade noch von David Brin, Existenz, das ist,
den Film habe ich gesehen.
Gibt es einen Film?
Ja.
Wusste ich nicht, aber also.
Ein Klassiker, musst du angucken.
Sagt mir aber gar nicht. Aber der Fakt ist, das Buch ist ja irgendwie so, wahrscheinlich so Ende der 90er irgendwann geschrieben worden. So. Pi mal Daumen würde ich das denken.
Der Film kommt auf jeden Fall von 99, glaube ich. Ja.
Und was mich halt wirklich stört, ist halt, dass die allermeisten Science-Fiction-Bücher, und da muss ich auch einige der Autoren damit reinnehmen, dass immer diese reichen Leute, irgendwelche Mäzene, irgendwelche Industriellen oder irgendwelche Medienfiguren eine maßgebliche Rolle spielen. Also jetzt bei Existenz gibt es noch einen Arbeiter, der irgendwie dieses Artefakt einfängt und so. Also gibt es auch nochmal eine andere Perspektive. Aber das ist eben im Prinzip so eine permanente Aneinanderreihung von Celebrities, auch wenn sie erfunden sind, die irgendwas abklären und der Rest der Welt ist irgendwie so gar nicht existent. Und den Eindruck, also das Gelebte passiert genau mit solchen Projekten wie das, also SpaceX, Milliardär bucht sich so eine ganze Kapsel, fliegt mit irgendwie ein paar Friends, dann da irgendwie rum, macht ein paar schicke Selfies und kommt wieder zurück so. Und das ist letztendlich genau derselbe Kram. Und ich kann das nicht mehr ertragen. Ich musste dann gestern Abend noch ein bisschen länger gelesen und ich musste dann einfach ein anderes Buch aufschlagen. Hab mir dann Kulturgeschichte der Neuzeit von Friedel mir dann einfach vorgenommen. Das war auf jeden Fall deutlich amüsanter. Es ist einfach, und ich mag Science Fiction wirklich sehr, ich werde das Buch auch lesen noch, aber es ist halt einfach, es ödet mich an, diese Perspektive dieser Non-Playing Character einfach keine Rolle spielen. Aber die Non-Playing Character sind die Masse und die Masse sind immer noch die Welt bewegen und nicht einzelne Leute.
Ja, das ist halt, ich habe es ja auch in den Artikeln jetzt geschrieben, ne, dass ich halt genau das ändern muss. Also, dass man hier wirklich ein neues Spiel braucht. Also, ich hatte in dem ersten gesagt, dass man Elon Musk sagen müsste, naja, hey, alle Leute sind Spieler in diesem Spiel und dieses Spiel hier, das ist wie ein 5A, also es gibt so dieses AAA-Computerspiel, ne? Also die richtig teuren halt. Dann hat irgendjemand, weil sie noch mehr Geld ausgegeben hatten, gesagt, hä, das ist Quadruple-A, also 4A. Und ich habe dann gesagt, ja, okay, Realität ist ein Spiel 5A. Halt super Grafik, aber dummerweise werden alle Leute bloß als NPCs, als Nicht-Spieler-Charaktere behandelt. Aber es sind halt, eigentlich sind es alle Spieler, aber die dummerweise alle gegeneinander ausgespielt werden. Und damit irgendwie Content da ist halt, nicht?
Genau, aber da haben wir nochmal die Kurve gerade gekriegt so von der Science Fiction, aber wie auch immer, also ich finde es grundsätzlich gut, dass Raumfahrt geschieht, dass Menschen halt irgendwie, und wenn sie dazu eingeladen sind, halt sich die Welt von oben angucken können, vielleicht können sie davon was weitertragen, es wäre mir aber schon wichtiger, dass halt von mir aus hunderte weitere Menschen einfach sinnvoll, wissenschaftlich wie auch technisch ausgebildet werden, Männer wie Frauen, nach ihren Fähigkeiten einfach dann Jobs machen können, die wirklich in der Forschung, in der Wissenschaft, in der Raumfahrt irgendwie sinnvoll sind. Und das ist viel wichtiger, als irgendwie so einen kurzen Effekt zu erzielen und irgendwie mal dreimal um die Erde rumzufliegen. So, ne?
Ja, das war halt das, was bei mir passiert ist, als ich so viel über Akkus gelesen hatte und so weiter, weil ich da halt einfach gemerkt habe, okay, mit diesen Akkus kann ich eventuell irgendwann mal richtig was anfangen. Mit Raumfahrt, das betrifft mich, okay, gut, also auf dem Handy schon, also ne, weil ich habe GPS, das funktioniert auch ganz gut. Also das ist schon real. Aber im Prinzip kann ich mit der ganzen Technik, über die ich die ganze Zeit rede, nicht mehr anfangen. Und bei den Akkus ist es plötzlich eine ganz andere Sache gewesen. Es hat sich schon ganz anders angefühlt. Und das ist...
Das hat sich aber früher mit der Raumfahrt ähnlich angefühlt, dass das angegangen ist, dass mich das was angeht. Einfach weil die Ziele so gesteckt waren, dass ich mich damit identifizieren konnte als Mensch, der auf dieser Welt lebt und in dieser Forschung teilhaben möchte. So. Ja. Gibt es ja auch immer noch solche Projekte?
Gut, ich meine, ich bin ein bisschen anders reingerutscht. Ich bin zur Raumfahrt gekommen. Okay, gut, die ersten Mars Rover, das waren die ersten Starts, die ich live gesehen habe. Hier, da, wie sind die? Spirit and Opportunity. Die habe ich live gesehen im Internet, irgendwie so 80x60 Pixel große Videos. Es war schon cool, so 2002. 2002, 2003 sind sie gelandet. Und 2006 habe ich dann angefangen, mich wirklich dafür zu interessieren, weil ich so bei Bernd Leitenberger in dem Blog halt gesehen hatte, dass wie alt die Technik ist. Und das hat mich, also dieser Widerspruch, das war halt immer, was mich so interessiert hat. Hey, wahnsinnig, alles ist irgendwie Hightech, aber irgendwie gleichzeitig wahnsinnig alte Technik. Und das war das Faszinosum. Und natürlich die Tatsache, dass sich das in dem Moment auch gerade anfing zu ändern. Der Bernd, der sich damals über SpaceX lustig gemacht hat und irgendwie klar war, was die sagen, das ist schon alles, das hat schon Hand und Fuß, das ist durchaus vernünftig. Das ist heutzutage anders, aber damals war das noch so. Und das war halt einfach spannend. Das hat sich, die Welt hat sich geändert, die Raumfahrt, es gab, also das rumorte da auch schon seit über einem Jahrzehnt, dass gesagt wurde, hey, die Raumfahrt ist viel zu teuer. Es gibt bessere Möglichkeiten, das zu machen, indem man einfach einfache Technik nimmt und ein bisschen mehr standardisiert, gleiche Triebwerke in der ersten und zweiten Stufe und so weiter. Es gab ein ganzes Buch, Leo on the Cheap, und es gab halt auch jede Menge Ingenieure, die bessere Konzepte einfach schon hatten, aber halt von der ganzen Bürokratie und das und so weiter davon abgehalten wurden. Und das brach halt auf und es war einfach wunderbar. Es hat sich einfach, hat sich gut angefühlt. Hey, hier kommt was in Bewegung, hier tut sich wirklich was. Und es war halt einmal die Enttäuschung dabei, dass dass von der ESA und so weiter da niemand mitgezogen hat. Was ich am Anfang noch gedacht habe, aber dann irgendwann, ja, also ich meine, jetzt die Ariane 5 zum ersten Mal, die Ariane 6 zum ersten Mal wirklich erfolgreich geflogen, und es ist 2025. 10 Jahre hat es gedauert für ein einfaches Upgrade.
Hm. Damit ist das Ariane 6-Ding auch schon erzählt.
So ungefähr, ja. Also die Ariane 6 ist halt geflogen. Die Oberstufe ist hat diesmal halt wirklich funktioniert. Also man hat halt alles durchgetestet. Auch die Orbitierung hat geklappt und so wie es sein soll. Also das ist so positiv langweilig. Ne? Es ist nicht völlig ungewöhnlich, dass der erste Flug, dass es da irgendwie ernsthafte Probleme gibt, aber in Anbetracht der Zeit, man hat halt ungetestete Systeme drauf, ohne dass man gesagt hat, ja, okay, wir testen das Ding halt einfach erst einmal, stellen sicher, dass das Ding fliegt und funktioniert, und packen ein paar Triebwerke rein, die von denen bekannt sind, dass sie funktionieren, also halt mit Hydrazin und einfach Druck gefördert, sodass dann nichts schief gehen kann. Jetzt hat man halt eine Mission, wo dummerweise auch dann richtige Nutzlasten drauf waren, halt versemmelt, und die zweite dann nicht mehr. Hoffen wir, dass die restlichen dann, dass die funktionieren. Sieht ja ganz gut aus, soll jetzt irgendwie im Laufe des Jahres eine ganze Reihe von Missionen geben. Ist ja auch nötig.
Ja, ja, klar, wir brauchen langsam mal unser eigenes Zugpferd wieder. Ne?
Ja,
also
das andere Zugpferd sollte sein die Spektrum-Rakete von ESA Aerospace.
Kleines Zugpferdchen.
Ja, ein Zugpony, genau.
Das war ein dummer Eingedanke.
Ja, oder dein Esel.
Ein Zugeselchen. Ich finde Esel total süß.
Ja, besonders Junge. Also,
das ist mein Lieblingstier eigentlich.
Ja.
Gut. ESA Aerospace.
Ja, ja, ESA Aerospace. Haben die Spektrum-Rakete gestartet. Angekündigt war kein Orbit. Ich hab geguckt, okay, in welchen Orbit wollt ihr fliegen, und ich habe keine Daten gefunden, aber es gab halt eine Grafik, wo halt gestartet, Stufentrennung, Öffnung der Nutzlastverkleidung, das wurde alles gezeigt, und das Ding war auch komplett integriert, waren beide Stufen da, waren auch nicht nur Attrappen oder so, sondern war halt wirklich voll aufgetankt und stand halt auch zum Start bereit. Ja, dann ist er gestartet und hat wahrscheinlich sofort schon, aber es ist erst später aufgefallen, ziemlich schnell die Kontrolle verloren. Bin mir nicht ganz sicher, was genau es war. Auf jeden Fall, die Steuerung hat etwas langsam reagiert. Aber das war so das Erste, was man mitbekommen hat. Okay, dass die Steuerung reagiert etwas zu langsam. Und weil sie zu langsam reagiert, konnte sie die Abweichung nicht ausgleichen. Das ist wirklich so, wie wenn du zum ersten Mal versuchst, einen Besenstiel auf den Finger zu balancieren. Du reagierst zu langsam und deswegen fällt der irgendwann um. Und genau das mit der das mit der Rakete passiert. Und wahrscheinlich ein Softwarefehler. Also die meisten Leute denken, ja, wahrscheinlich eher ein Softwarefehler. Kann natürlich manchmal auch was anderes sein, irgendwie, dass ein kaputter Sensor dabei ist. Die Rakete war in Rotation. Das kann manchmal sein, dass einfach dass der Rotationssensor ausgefallen ist, also der Fliehkraftmesser nach außen hin und dass der irgendwie einen konstanten Wert angezeigt hat, der nicht der Realität entsprach. Irgend sowas kann es natürlich gewesen sein. Auf jeden Fall, das Ding ist innerhalb von relativ wenigen Sekunden außer Kontrolle geraten, ist auf 500 Meter ungefähr Höhe geflogen, wie Scott Mandy ausgerechnet hat. Und also gezeigt und ausgerechnet, also ungefähr um die 500 Meter. Und wieder abgestürzt und zum Glück ins Meer und nicht irgendwie wieder aufs Launchpad drauf. Und insofern war das mit blauem Auge davon gekommen. ansonsten sah es gut aus, also die Triebwerke haben funktioniert, Beschleunigung war so, wie man das erwarten würde. Jetzt geht es halt darum, dass die Steuerung irgendwie überprüft wird, geguckt wird, was ist genau da schiefgegangen und dass man es beim nächsten Mal besser macht. Ist nicht nur nicht ungewöhnlich, dass der erste Flug von so einer neuen Firma schief geht, sondern ich hab geguckt, es gibt keine andere, die das irgendwie hingekriegt hätte. Also ich wüsste nicht, dass irgendeine Firma oder irgendeine Gruppe von Leuten, die jemals eine orbitale Rakete neu entwickelt haben, zum allerersten Mal entwickelt haben, oder auch hier Blue Origin mit New Shepard. New Shepard war nicht die erste Rakete, die hatten davor schon 2-3 andere Prototypen gehabt. Und beim ersten Mal gehen die immer kaputt. Es funktioniert einfach nie beim ersten Mal. und mir war das nicht bewusst. Ich habe immer gedacht, naja, irgendwie so eine, du hast so 50-50-Chance oder irgend sowas oder zumindest irgendwie eine nennenswerte Chance. die Chance liegt ziemlich genau bei 0%. Also vielleicht irgendwann wird es jemand schaffen, klar. Ist tatsächlich so. Es ist verdammt schwer, wenn man zum ersten Mal eine Rakete baut, dass da auf Anhieb wirklich alles klappt.
Genau, das hat mich auch gar nicht so erschüttert. Also ich fand es überhaupt gut, ich fand auch die Bilder von dem Startplatz halt irgendwie ziemlich cool. Also ich mag ja eh so dieses Schnee und Berge und ja. Also einfach so diese nordische Landschaft und dann so die Rakete dazwischen, es war schon ziemlich cool, sah das aus.
Ja, also die Landschaft, also landschaftlich hat das Ding einiges zu bieten. Maya ist halt, ist schön grün. Auf Hainan, der Startplatz von China, der ist ganz nett. Tanegashima von Japan, der ist auch gut. Das sind so die schönsten irgendwie. Ich glaube, Kourou kennst du, ist halt noch nicht mal im Dschungel, sondern irgendwie so weit draußen. Im
Prinzip am Strand.
Ja. also die restlichen, die sind irgendwie visuell nicht so interessant. Also hier in Sichuan, der ist noch ganz nett, so im Tal, im Bergteil drin.
Ja, aber das sah irgendwie echt.
Das ist vor allen Dingen gefährlicher.
Ja, aber das jetzt, also das sah wirklich irgendwie, das hatte auch so ein bisschen was von so, wahrscheinlich auch so ein bisschen, das wirkte so ein bisschen wie Science-Fiction-Film, also mit diesen Bergen und
ja,
so.
Ja, weil es halt auch dreidimensional ist. Man hat dann halt was auch zum so Größenvergleich Raum, ja. Dahinter. Ja.
Genau. Ich glaube, das macht das dann aus. Das hat sowas. Also es war optisch war es auf jeden Fall wertvoll, fand ich.
Ja. Und es war auch besser als das, was die Rocket Factory Augsburg hingelegt hat, die ja einfach bloß beim Test das Ding schon hochgejagt hatten, weil sie einfach nicht sich die Zeit genommen haben, das Ding ordentlich vorzubereiten und auch die Triebwerkstests so weit zu bringen, dass die Triebwerke sich nicht selbst verbrennen. Was ja schon mal ein Anfang wäre. Ich wurde zwischendurch auch von ein paar Journalistikstudentinnen angeschrieben, die halt so von denen irgendwie so ein paar Insider-Informationen zugeschickt bekommen hatten, dass dort die Leute auch ernsthaft unzufrieden sind, dass denen auch gesagt wurde, hey, kauf doch Unternehmensanteile und so, und die sind natürlich jetzt auch nicht mehr viel wert, und also da gibt es Unmut.
Ja, sowas fällt halt immer besonders auf, weil diese Startup-Kultur jetzt in Deutschland halt in der Raumfahrt ja nicht so gewaltig ist, ne? Also die jetzt dann wirklich Trägersysteme bauen wollen.
Ja.
Ne? Und dann fällt halt, sagen wir mal, so Leute, die das dann vielleicht so nicht ganz so machen, wie man das eigentlich vielleicht machen sollte, fallen dann natürlich extrem auf. So. Ich glaube, das gibt es überall, bloß da gibt es halt viel mehr, die irgendwie sowas machen sollen.
Aber ich sag mal, einige hier werden ja das Interview damals mit dem Briefing und ich weiß nicht, wie der andere hieß, gehört haben. Und die machten ja auch damals schon keinen kompetenten Eindruck. Also überhaupt nicht. Und das war halt irgendwie so klar, dass das genau so enden würde. Es ist wirklich sehr schade. Wie gesagt, ich stehe ein kleines bisschen mit der Firma im Austausch, also nicht wirklich. Also ich habe mit dem CEO mal die Hände geschüttelt, netter Typ.
Mit ISA Aerospace jetzt.
ISA Aerospace, ja, der Daniel Metzler. Wir hatten halt mal so kurz gequatscht. Ich habe irgendwie mal zwei Nachrichten auf LinkedIn ausgetauscht, dass man eventuell halt dass ich eventuell ein bisschen die Webseite gestalten könnte, zumindest textlich, halt sowas. Und viel mehr nicht. Also da ist, deswegen, der Witz ist, ich habe mich sehr zurückgehalten bei der Firma, überhaupt irgendwas über die zu schreiben, weil ich halt irgendwie mich da ein kleines bisschen befangen fühlte, weil bei allen anderen Firmen kenne ich halt den CEO nicht. Und der hatte mir auch irgendwann mal so ein Paket geschickt, weil ich hatte mal irgendwie so einen Tweet über ESA irgendwas geschrieben, und dadurch ist er auf mich aufmerksam geworden. Und, oder war das für ein Tweet, der auf einen Artikel sich bezog, weiß ich nicht mehr. Und hat mir dann irgendwie so per Post so ein Paket geschickt mit ein bisschen Fanartikeln von ESA Aerospace. Und ich habe mich da die ganze Zeit irgendwie ein bisschen befangen gefühlt und deswegen nie was drüber geschrieben.
Naja, aber vielleicht lohnt es sich ja bald mal ein bisschen mehr drüber zu schreiben, wenn sie den nächsten Start, ich weiß ja nicht, ob da was geplant ist, aber...
Die nächsten beiden Raketen sind in Produktion, auf jeden Fall.
Also wird das wahrscheinlich dieses Jahr noch.
Ja, werde ich sehen. Ich weiß halt nicht, was genau schiefgegangen ist. Die Woche war ich mit anderen Dingen beschäftigt.
Aber das ist ja gut. Ich meine, wenn du mit denen in Kontakt stehst, also ich fände es gut, weil vielleicht kann man so ein bisschen, das wäre ja auch mal eine Sache, dass so ein bisschen dieses so dranbleiben, also einfach, dass man dann in einer höheren Schlagzahl so ein bisschen an denen ihrer Sache dranbleibt, und dann hätte man auch ein konkretes Thema, an dem man sich dann so einerseits technologisch abarbeiten kann, aber eben auch so ein bisschen vom Ideellen her so, ne? Also mir wird es gefallen.
Ja. Ich meine, eins der Probleme, die wir in der deutschen Raumfahrt haben, im Gegensatz zur amerikanischen, ist ja auch, und das wird sich ändern jetzt als nächstes, aus politischen Gründen tatsächlich, ist, dass sehr viel Investitionen, alles, also Gelder in die USA geflossen sind, halt so Dinge wie Rentenfonds und so weiter. Die Leute haben ihr Geld halt in den USA angelegt, in Aktien, in Unternehmen und so weiter. Und das wird in Zukunft nicht mehr passieren, weil die USA nicht mehr zuverlässig sind. Und dann wird das Kapital sich halt andere Märkte suchen, und wir sind einer dieser Märkte. Und dann wird sich das auch, dann wird es halt einfach plötzlich möglich sein, was bis jetzt nicht ging, dass man dann halt mal deutlich schneller an dreistellige Millionenbeträge rankommt, um irgendwie eine Rakete zu bauen. Und vielleicht auch mal ein paar Milliarden für eine Akkufabrik oder so, was halt, daran ist es ja gescheitert immer wieder, dass hier nichts gebaut wurde, weil halt niemand kommt an Geld ran. Weil das Geld ist alles in die USA geflossen und wurde dort ziemlich schlecht angelegt, wie man jetzt langsam sehen wird. Ich meine, die Aktienmärkte sind jetzt so um Also der Dow Jones ist um 8-9% eingebrochen in 2 Tagen. Der Nasdaq-Index ist, ich glaube, um 13% eingebrochen in 2 Tagen. Und das ist nur der Anfang. Also die Aktien werden jetzt irgendwie um mindestens die Hälfte einbrechen. Also einfach, wenn man sich anguckt, was die Kurse sind, was dahinter steckt, dass die Gewinne auch sinken werden, dadurch, dass jetzt eine Rezession ansteht, wird das ein ziemliches Massaker werden auf den Börsen. Was für die Amerikaner sehr schlecht ist, weil diese 401ks, also 401k, Rentenverträge sind halt alles aktiengebunden.
Das wollte doch unser FDP, was ist denn der Name? Der Lindner wollte doch auch ja. Sowas machen, ne? So ganz, ganz tolle Idee ist
ja,
das.
Ja, weil die Aktienmärkte sind ja viel performanter und die bringen doch viel mehr Return und so. Und ich habe mich da aus guten Gründen immer ferngehalten, weil ich genau wusste, die Aktien sind so teuer zurzeit, was soll ich die kaufen? Als sie billig waren, habe ich kein Geld gehabt und jetzt waren sie immer teuer.
So sieht es bei mir genauso aus. Ich habe zwar schon damit natürlich jetzt auf der Interessentenebene irgendwie mal auseinandergesetzt, aber es war halt kam nie zur Frage. Als Autor du kannst das nicht planen. Es gibt Phasen, wo du irgendwie Geld hast, dann müsst das aber meistens Phasen ausgleichen, wo du kein Geld hast und dann kommst du im Prinzip am Ende wieder auf Null. Ja. Also hast keine Chance, irgendwie sinnvoll zu investieren.
Ja.
Und die Leute, die ich kenne, die investiert haben, die haben gerade alle graue Haare.
Ja, klar.
So, weil die sagen so, was für eine Scheiße. So.
Deswegen meinte ich ja, also ich kannte ja die ungefähr eine Vorstellung hatte ich ja davon, was für Gewinne die hatten, also Kursgewinnverhältnisse und so, was steht hinter diesen Unternehmen, und ich habe nur gesagt, bloß nicht. Das ist alles sehr spekulativ und das kann dann halt ganz schnell abstürzen. Ich habe es ja 99, 2000, 2001, wo ich angefangen habe, mich für Börse zu interessieren, all davor ab und zu mal so als Kind irgendwie, hey, Zahlen, haha. aber also diese Dotcom-Blase, die habe ich ja komplett mitbekommen. Und dann natürlich auch so 2007, 2008, als ich gerade angefangen habe, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren und dann im Studium sehr viel mit Wirtschaft zu tun hatte, hatten wir ja gerade diese große Weltwirtschaftskrise. Also ich wusste halt bloß, halte ich ja bloß davon fern. Und habe das jetzt auch bei dieser ganzen Akku-Geschichte, habe ich das natürlich auch mitbekommen. Wie hanebüchen, dass da alles zugeht. Also
den ganzen Spaß kannst du halt machen, wenn du irgendwie Spielgeld hast. So, ne?
Genau. Ja.
Also wenn du irgendwie irgendwas hast, wo du sagst, ich probiere da halt was aus, mache ich halt so, wie andere irgendwie andere Hobbys haben. Aber das ist einfach nicht der Fall. Also es ist einfach, das geht nicht. Aber
ja, also das war halt immer Geld, das in den USA, das es gab.
Was gebunden war, ja.
Und in gewisser Weise wird es das auch immer noch geben, aber nicht mehr in diesem Ausmaß. Und die Leute werden sich auch einfach umorientieren müssen und dann schauen, wo sie hingehen, ob sie nach Singapur gehen, ob sie vielleicht doch nach China gehen, ob sie nach Europa gehen und versuchen, hier wieder was aufzubauen. Weil, wie gesagt, in Silicon Valley denke ich nicht, dass noch so viel Geld dann dahin fließen wird. Das wird sich jetzt wieder deutlich mehr auf die Welt verteilen, weil die USA jetzt einfach den Status als führende Handelsmacht und so einfach verloren haben. Das ist jetzt einfach, das ist jetzt endgültig zu Ende, weil niemand denen mehr vertraut. Und das ist nicht nur schlecht so. Du hast natürlich die große politische Instabilität jetzt überall. Diese Instabilität hattest du halt sowieso, weil halt klar war, okay, die USA sind auf jeden Fall überschuldet, die Unternehmen sind überschuldet, die Kurse sind viel zu hoch, also die Börsenkurse waren einfach überbewertet, die Immobilien dort sind überbewertet, die Staatsschulden sind so hoch, dass die Zinszahlungen jetzt wirklich, also das Defizit, ein großer Teil vom Defizit, was die machen, halt aus Zinszahlungen besteht. Die Zinsen sind teurer als der Militärhaushalt von den USA jetzt. Und es wird noch mehr. Aber man kann schon, man kann schon sinnvolle Vergleiche machen. Es ist noch nicht ganz so schlimm, aber man kann schon sinnvolle Vergleiche machen mit den Zuständen vor der Französischen Revolution. Was im Wesentlichen einfach nur heißt, dass wenn jetzt die nächste Wirtschaftskrise ansteht, dann trifft das die USA auf jeden Fall und diesmal voll, weil denen sind die Hände gebunden, die können nicht nochmal mehr Schulden aufnehmen und da wahnsinnig viel drauf reagieren, weil die Zinszahlungen fressen die auf. Und das Ausland wird es nicht nochmal finanzieren, weil die Tür ist zu, endgültig. Und ja, das wird halt, wie gesagt, das wird das ganze Wirtschaftssystem weltweit verschieben. Aber es ist halt in gewisser Weise auch gut so, weil halt die USA viel zu viel konsumiert haben und das Geld sehr schlecht angelegt haben. Und dann wird auch in Europa entsprechend mehr dafür übrig bleiben. Ob wir es dann schlau machen, ist eine zweite Frage, das weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall hier mehr Geld da sein. Und wir haben zumindest jetzt noch sehr viel einfach offensichtlichen Investitionsbedarf, sodass das Geld auch erstmal schlau angelegt sein wird. Ob das langfristig so bleibt, habe ich meine Zweifel. Das ist meistens nicht so. Okay. Hinten hat es geklingelt.
Ich hoffe, das Kind macht die Tür auf. Ja, sieht so aus. Aha. Ich höre das durch die Kopfhörer gar nicht so.
Okay.
Ja. Aber ich sitze hier auch in der Ecke, also von daher.
Ja.
Genau, also okay. Lassen wir weitermachen.
Ja, wir haben, wie gesagt, wir hatten zwei Mondlandungen gehabt zwischendrin. Eine sehr professionelle und eine sehr unprofessionelle. Wie es auch in den Überschriften bei den Artikeln stand. Intuitive Machines.
Ich habe mir das alles angeguckt, ne?
Ja.
Also live.
Ja, ja.
Und ich dachte so, hä?
Was zur Hölle tut ihr da?
Was machen die da eigentlich so?
Da hast du wirklich gemerkt, die Leute haben keine Ahnung, was sie da tun.
Die saßen dort da und gucken da in der Weltgeschichte rum. Also.
Ja, es war überhaupt nicht vorbereitet. Die wussten auch nicht so richtig, was gerade los war, was sie getan haben. Und es war schon wieder irgendwie der Laserentfernungsmesser, der ein zu starkes Rauschen hatte aus Gründen. Wahrscheinlich, also meinten eventuell eine elektrische Verbindung, die da irgendwie locker war oder nicht ordentlich verlötet oder sonst irgendwas. Weil sie natürlich wieder alles so billig machen wollten, wie es geht. Und nicht, ich habe in dem Artikel die Handbücher verlinkt von der NASA, wie man solche elektrischen Verbindungen herzustellen hat. Mhm. Die gibt es. Und die haben es natürlich nicht so gemacht, weil ansonsten wäre es dazu nicht gekommen. Absoluter Wahnsinn. Und das Ding ist natürlich, hat einen sehr hohen Schwerpunkt und kippt dadurch natürlich ganz besonders leicht um. Ja, aber tatsächlich ist halt auch so, dadurch, dass die Entfernung nicht messen konnten oder nicht richtig oder wie auch immer und die Steuerung auch nicht irgendwie so ganz geklappt hat, ist das Ding halt eine ganze Weile lang einfach knapp über der Mondoberfläche geflogen und hat am Ende die Geschwindigkeit, die Quergeschwindigkeit nicht wieder ausgeglichen bis zum Stillstand. So das Ding halt einfach irgendwie mit Vorwärtsbewegung aufgekommen ist und dann halt umgekippt ist. Wie beim letzten Mal schon. Und dann saßen sie halt da. Ne?
Und haben noch drei hübsche Bilder gemacht.
Haben noch ein bisschen rumgedruckst, dass die Lage irgendwie suboptimal ist oder so. Oder?
Und ich habe mir echt die Zeit genommen, mir das anzugucken. So.
Ja.
Ne? Und dachte so, da sitzen so ein paar schmerbäuchige Typen da rum, so, weißt du? Ja. Und schleichen da um diesen zentralen Tisch irgendwie und dann passiert irgendwas, dann haben sie irgendwann die Moderatoren weggeklemmt, so von der NASA. Ja. So, dass die, weil was sollten die dazu noch sagen? So, ne? Und dann sitzen da oder stehen da diese Typen, rammeln um den Tisch rum und keiner äußert sich mal irgendwie und so, und dann wird einfach abgeschaltet und das war's.
Ja,
dann bist du da raus und denkst so, oh, danke, dass ich mir jetzt die Zeit genommen habe, hier irgendwie zuzugucken. So.
Das war, ja, also wie gesagt, landet wieder unprofessionell auf dem Mond.
Also das war.
Und haben vor allen Dingen auch behauptet, dass sie irgendwie power positive wären, dass sie mehr Energie von Solarzellen bekommen, als sie laden. Und hat sich kurz danach herausgestellt, nee, überhaupt nicht. Also vor allem, du hast schon gehört im Funk, dass sie irgendwie ziemlich panisch angefangen haben, alle Verbraucher irgendwie auszuschalten. Und also das war ein Ding.
Das war alles so cheesy. Also auch diese ganze Show, also mit die Operationszentrale, dann halt die beiden Moderatoren, also einer von Intuitive und dann die NASA, also noch eine NASA-Moderatorin. Und das war alles so, ist das für Kindergarten jetzt hier so, weißt du? Also dann auch so immer irgendwie versuchen, was Positives zu sagen, wo aber eigentlich jeder da sitzen müsste und sagen würde, scheiße, das irgendwie läuft das gerade Mist, das Ding fliegt irgendwo rum, wir wissen nicht wo.
Ja.
So, weißt du? Und anstatt das mal richtig zu kommunizieren, da wird dann immer so rumgesülzt. Und das geht mir richtig gegen Strich, sowas. So,
ja, wenn sie wenigstens sagen, wir haben ein Problem mit Rauschen in der Signalverarbeitung. Ja, okay.
Also sie machen es halt lustig irgendwie oder machen sich ein bisschen, nehmen sich selber ein bisschen auf die Schippe, weil was ist da noch machen? So, also einfach, mir fehlt da wirklich so ein bisschen die Personality dahinter, ehrlich gesagt. So.
Ja. Also. Naja, und Firefly hat einfach, das Ding ist hingeflogen, hat aufgesetzt, steht da, hat einen ordentlichen tiefen Schwerpunkt und ist ein bisschen glücklich gelandet am Rande von einem Krater. Ich glaube mit 3 Beinen, nicht mit 4, aber es hat ja 4 und 3 reichen ja auch. Ich glaube, das eine Bein hängt so ein bisschen in der Luft. Am Kraterrand, so über den Kraterrand, aber
hey. Das ist ein bisschen der Action geschuldet.
So. Ja, aber hat halt funktioniert. So. Tolles Bild aufgenommen und die diversen, ich habe dummerweise nicht nochmal geguckt, wie es jetzt, wie gesagt, die politische Situation hat mich irgendwie sehr in Anspruch genommen.
Das meinte ich ja eingangs auch, dass ich dann schnell auch wieder von dem Ding weg war, weil wieder irgendwas anderes drauf geschaufelt worden ist und man mit immer wieder weg davon war. So
gleich, ja.
So. Was auch immer gewesen ist.
Ja, ich weiß gar nicht, was mich jetzt gerade wirklich ärgert, ist, dass ich nicht weiß, wie der Bohrer funktioniert hat, ob der funktioniert hat. Ich gehe mal schon davon aus. Aber
da habe ich was gehört dazu. Aber da weiß ich jetzt nicht, ob das Gestänge von Intuitive Machines
von
war.
Von Intuitive habe ich was gehört.
Da haben sie in der
gehört.
Luft rumgebohrt, ja.
Da haben sie,
oder nicht in der Luft, sondern in der fehlenden Atmosphäre des Mondes rumgebohrt.
Ja, so. Ne, da haben sie halt im Wesentlichen den Mechanismus einmal komplett durchgetestet. Ja. Und weil, ich meine, was willst du machen? Ne,
genau, aber nee, von Firefly
von dem, was ich, ja, ich hätte vorher nachgucken müssen, das habe ich vergessen. Das ärgert mich. Also, wie gesagt, ich war wirklich so komplett absorbiert von der politischen Situation. Aber das hat funktioniert, immerhin. Und vor allen Dingen, eins der Probleme war auch Intuitive Machines, die haben den Kontakt verloren, weil sie am Pol geflogen sind und also der Winkel zwischen der Mondoberfläche und der Erde ist halt sehr flach am Pol. Logischerweise. Also es ist immer. Und da werden halt ein Teil der Radiosignale reflektiert und dadurch kommt es zu Interferenzen. Einfach, du kriegst einmal das Funksignal direkt von der Erde und einmal kriegst du Funksignale, die von der Mondoberfläche reflektiert wurden.
Ach so.
Und die stören sich dann gegenseitig. Und das war eins der Probleme, die sie hatten. Das ist auch nachvollziehbar, aber da frage ich mich, Leute, ihr habt schon beim ersten Mal ein Problem gehabt. Wieso fliegt ihr jetzt direkt zum Pol? Erstmal das Einfachstmögliche, dass es überhaupt funktioniert. Und danach kannst du immer noch irgendwie was Spezielles machen. Und das ist halt das, was Firefly gemacht hat. Die haben halt gesagt, okay, wir fliegen in das Mare, frag mich nicht. Irgendwas sagt mir Imbrium, aber es ist es, glaube ich, nicht. Irgendwie am Äquator oben rechts am Mond. Kleiner Fleck. relativ einfache Landeumgebung und in der Nähe des Äquators, knapp nördlich davon. Und haben das Ding halt einfach hingesetzt. Und so muss das sein. Und danach kannst du immer noch was Besseres machen oder wie auch immer. Hauptsache, es funktioniert erstmal. Ist alles zusammen schwer genug, da muss man es sich nicht auch noch schwerer machen. Also das ist wirklich so. Mein Gott, Leute. Apropos, schwerer machen, als es nötig wäre. SpaceX. bin vor kurzem mal irgendwie eine Reihe von Artikeln von mir durchgegangen und ich habe einen gefunden von 2018. als SpaceX angekündigt hat, dass sie eine Mini-Ausgabe vom Starship bauen wollen für die Falcon 9, um Hitzeschutzkacheln und Wiedereintritt und sowas alles auszutesten. Haben sie natürlich nie gemacht. Hm. Hätten sie mal.
Wär zu billig gewesen.
Ja, wahrscheinlich. Keine Ahnung. Also war damals irgendwie so ein fester Plan, so auch mit Steuerflossen und so weiter. Also einfach, dass man das Ding komplett einmal baut. Und dann hätte man halt eine sehr konkrete Vorstellung vorher schon gehabt, was alles nötig ist dafür. Insbesondere wie schwer das alles wird, wie viel Schutz du wirklich brauchst und was das bedeutet für das Gesamtgewicht von dem ganzen Starship, was nach wie vor meine Einschätzung ist, das Hauptproblem an der ganzen Sache zurzeit ist. Hat man halt nicht gemacht. Ich würde es jedem anderen empfehlen, der das versuchen sollte. Wäre halt mit der Falcon 9 hochgeflogen. Falcon 9 erste Stufe ist halt ein bisschen schneller, als was das Starship jetzt zurzeit macht. Brauchst nicht so viel extra Geschwindigkeit und dann hätte man halt das tun können. Stattdessen hat man halt das Starship, Version 2, das jetzt zum zweiten Mal geflogen ist und zum zweiten Mal explodiert ist. Und SpaceX hat diese Version jetzt für den Moment zumindest aufgegeben. Einer der großen Unterschiede waren halt die drei zusätzlichen Treibstoffleitungen, die zu den äußeren Raptor-Triebwerken gehen. Wahrscheinlich ist das eine Vorbereitung für die nächste Version gewesen, weil in der Version 3 sollen dann 9 Triebwerke insgesamt da sein und wahrscheinlich hätte dann der Treibstofffluss einfach nicht mehr ausgereicht. Ich denke, der Treibstofffluss ist auch jetzt schon irgendwie sehr begrenzt, weil der Schub ist ziemlich niedrig. Hm. Also das Starship liefert 2/3 von dem Schub, das liefern könnte. Ich vermute mal, das liegt daran, dass einfach nicht genug Treibstoff in die Triebwerke kommen kann und dass man deswegen die zusätzlichen Treibstoffleitungen hat. Ist eine Vermutung. Jedenfalls, es hat halt nicht geklappt. Was soll man sagen? Größere Variante vom Starship ist schwerer, wird mit 4400 km/h abgetrennt, anstatt von bisschen mehr als 5200 bei der ersten Version oder über 6600 bei der Falcon 9, wenn Falcon 9 wiederverwendet wird, also direkt zurückfliegt. Bei Landung im Meer sind es dann über 8000 km/h. Was da große Unterschiede ausmacht, dann in Nutzlast und so. Und das Starship ist halt geflogen und ist explodiert unterwegs, weil wieder irgendwo ein Leck war und es kam zum Feuer und man hat vorher noch behauptet, ja, nee, ist alles kein Problem, wir haben bloß irgendwie einen kleinen Designfehler gehabt, dass ein kleines bisschen Leck irgendwie sich entzünden konnte oder so. Und es hat wohl damit überhaupt nichts zu tun gehabt. Also die haben ihre eigene Konstruktion nicht mehr im Griff. Kann man schon so sagen. Sind jetzt entweder dabei, die Konstruktion komplett umzubauen oder sagen halt, Version 2 ist gestrichen und wir machen jetzt gleich Version 3. In der Zwischenzeit fliegt erstmal Version 1 wieder. Man hat das Starship 20, was der allererste Prototyp vom Starship war, das so die volle Größe hatte, ausgemottet, mit ordentlichem Hitzeschutz versehen. War, glaube ich, die erste Variante, die komplett mit Hitzeschutzkacheln ausgestattet war, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Jetzt auf jeden Fall. Und wird dann demnächst fliegen. Ich weiß nicht genau, welcher Tag angepeilt wird. Wird zum ersten Mal mit einem schon geflogenen Booster fliegen. Aber du kannst halt nicht viel erwarten von dem Ding. Also wir wissen, dass die Nutzlastkapazität davon praktisch null ist. Ich denke nicht, dass da eine Satellitenattrappe mitfliegen wird. Ich meine, vielleicht auch doch, weiß ich nicht, muss man sehen. Es war durchaus enttäuschend zu sehen, dass Starship, obwohl es Version 2 war, also beim ersten Flug, hatten sie 10 solche Attrappen an Bord, was so Pi mal Daumen irgendwas so 20, 25 Tonnen gewogen hat. Alleine die Nutzlast halt. Und beim zweiten Flug waren es nur noch 4. Also 10 Tonnen oder so. So heißen, diese Starship-Version hat wahrscheinlich eine Nutzlast vergleichbar mit einer Falcon 9. Hm. Und dafür ist es ein bisschen viel Aufwand. Kleines bisschen.
Ein bisschen. Na gut. Was hast du noch auf deiner Liste stehen? Ich gucke hier so ein bisschen auf die Uhr. Und ja. Ich höre auch hier, ich weiß nicht, ob es ihr hört, aber hier ist ein bisschen rabatzender Bude gerade.
Ja. Naja, ich wollte noch ein bisschen was Allgemeines über SpaceX sagen. Die halt, ja, wie gesagt, durch die politischen Verbindungen jetzt halt ein ernsthaftes Problem bekommen. Und nicht nur das. Also die haben jetzt auch ein technisches Problem, auch mit Falcon 9. Letztes Jahr im Juli, lass mich lügen, ist ja ein Start missglückt, wo einfach die Oberstufe beim zweiten Mal nicht gezündet hat oder nicht lange genug oder sowas. Das hat sich noch ein paar Mal wiederholt. Also es gab dann mit dem Crew Dragon eine Mission, wo dann die Oberstufe, also beim Flug nach oben hat alles funktioniert, aber beim Deorbitieren der Oberstufe, da lief das Triebwerk eine halbe Sekunde zu lang und ist halt nicht im Zielgebiet eingeschlagen, also nicht da, wo es hätte sein sollen. Was natürlich für ein Starship beispielsweise ein echtes Problem wäre, wenn da sowas passieren würde. Ich meine, kein großes Ding, aber dann ist jetzt über Polen ist eine runtergekommen, wo das überhaupt nicht funktioniert hatte. Das Ding war komplett außer Kontrolle im Orbit. Es hat zwei Booster gegeben, die durch Brände in Treibstoffleitungen von den Triebwerken zerstört wurden, nachdem sie gelandet sind. Also sind gelandet und dann hat sich ein Feuer entwickelt, das nicht mehr gelöscht werden konnte und irgendwann ist dann halt das Ding zusammengebrochen. Beim ersten Mal war das direkt bei der Landung der Fall, kam aber durch das Feuer, durch das Treibstoffleck zustande. Und das war aber damals der 23. Flug von dem Ding und das war der älteste und die Diskussion war damals, das Ding ist so alt, wahrscheinlich Materialermüdung oder so, was durchaus plausibel ist, aber war es halt nicht. Und dann war es halt noch ein zweiter Booster, der dann halt schon beim fünften Flug die Biege gemacht hat. Und ist halt auch klar, ja, okay, da gibt es ein Problem. Und du merkst halt, und das sind alles Dinge, die sind seit 2019 mir vorgekommen. Also solche Probleme.
Ja, halt schlampig.
Solche Probleme gab es einfach nicht mehr. Es gibt es jetzt erst seit 2024 wieder. Und da merkt man, okay, hier reißt irgendwie echt was ein. Also nicht nur bei Falcon 9, sondern auch beim Starship. Irgendwas funktioniert da nicht. Liegt natürlich einmal daran, Elon Musk ist Teilzeit Freizeit-CEO geworden. Also Teilzeit kann man schon gar nicht mehr sagen. Hat ja 6 Firmen und nebenbei noch irgendwie höchste Regierungsämter, wo er gar nicht mal weiß, ob er lieber Außenpolitik oder Finanzen oder sonst irgendwas macht.
Wo er auch noch nicht mal dafür gewählt worden ist.
Ja, das ist ja dort sowieso alles egal. Also Demokratie ist ja abgeschafft in den USA und wird ja auch nicht mehr kommentiert, dass das nicht mehr eine Demokratie ist, sondern dass da der König sich bedienen lässt. Also es ist absolut unglaublich. Naja, jetzt habe ich mich mit diesem Kommentar selbst ausgerufen.
Seit 24 wird halt so rumgeschlampt, aber das hat natürlich einerseits was damit zu tun, wie du gerade erwähnt hattest, andererseits kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass bei vielen Menschen, das sind ja viele Menschen, die jetzt auch bei SpaceX arbeiten, nicht nur bei Tesla oder sonst wo, dass auch bei denen so eine ähnliche Situation ist wie bei uns, so eine Bocklosigkeit halt für weil die Zielsetzung fraglich erscheint.
Ne? Ja, also, die Motivation ist nicht da und absolut möglich, dass auch manche Leute dann einfach anfangen, wirklich zu sabotieren. Das ist eine Möglichkeit. Also ich weiß es nicht, aber es ist absolut eine Möglichkeit, dass dann jemand sagt,
so ein Penner, ja.
Ja, ne? Das ist halt, hat es zu DDR-Zeiten ja auch gegeben. Das
ja, oder Leute. Einfach, indem du Dinge nicht so tust, wie du sie tun solltest und damit die ja. Wahrscheinlichkeit erhöhst, dass irgendwas schief geht. So, ne?
Ja, oder machst halt Dienst nach Vorschrift.
Genau.
Ne?
Und fertig.
So, ja. Dienst nach Vorschrift und wenn die Vorschrift was sagt, das totaler Blödsinn ist, machst du es halt trotzdem.
Ja. Da kann dich keiner anpissen und du bist trotzdem, es funktioniert trotzdem nicht.
So ja.
Am Ende. Ja. Also da kann ich mir auch so eine Mischform aus allem vorstellen, aus Frustration, absolut, Bocklosigkeit, ja. aus vielleicht politischen Aktivismus, aus insgesamt Zielfragesetzung und dann eben auch kein Controlling mehr, was irgendwie noch irgendwie effektiv funktioniert. Ja. Und
man hat das Problem des letzten österreichischen Kaisers, der halt alle Macht auf sich konzentriert hat und dann mit Anfragen natürlich aus allen Ecken bombardiert wurde und nach 3 Jahren dann mal dazu kam, eine Antwort zu schreiben. Das ist halt, du kannst halt, also wenn du schon nur einen Freizeit-CEO hast, dann muss es halt so sein, dass der CEO sich dann entsprechend auch zurückhält. Aber das ist ja das, was Elon Musk überhaupt nicht macht. Der will ja alle wichtigen Entscheidungen selber machen. Und das geht halt nicht, wenn du irgendwie 2 große Firmen hast, die eigentlich 3 CEOs bräuchten, um das ordentlich zu verwalten.
Wenn du da noch die Birne wegrauchst die ganze Zeit, so, dann wird das auch nicht besser davon.
Ja, und ich habe auch vor, dem nächsten Artikel darüber zu schreiben, wie was das Problem mit diesen Tech-CEOs geworden ist. Aber der ist noch im Entstehen begriffen. Das ist halt das Problem jetzt bei SpaceX und also das technische Problem. Das andere ist das politische Problem. Die USA sind jetzt endgültig raus. Und SpaceX ist ein weltweit agierendes Unternehmen. Also Starlink ist eine weltweite, globale Konstellation. Und wer soll denen noch trauen? Und das merkst dann halt, dass in Mexiko, was jetzt auch kein wahnsinnig demokratischer Staat ist, gibt es dann halt so einen Milliardär namens Carlos Slim, der irgendwie eine große Mobilfunkfirma hat, die in ganz Lateinamerika irgendwie agiert. Und dann halt mal eben sagt, ja, der Auftrag irgendwie hier, die wollten 22 Milliarden Dollar irgendwie in Infrastruktur investieren, einen großen Teil davon in Starlink. Und der hat dann halt gesagt, nee, mit dem nicht. Und da ist das halt weg. Ne? Die Kanadier haben natürlich auch gesagt, ihr spinnt ja wohl. In Italien gibt's Knatsch, aber in Italien irgendwie die Regierungschefin ist irgendwie eine Trumpista. Oder so eine halbe zumindest, die jetzt irgendwie so auch ihre Zweifel bekommt und naja, da gibt's Knatsch. Das wird sich jetzt so fortsetzen. Ich meine, und wo kriegt dann SpaceX Geld her?
Von den Teslas.
Ja,
den
ja.
Vielen, die hier verkauft werden.
Ja, ja. Ich hab's im Artikel gesagt, aus der nordamerikanischen Provinz mit 4% der Weltbevölkerung. Mit der halben Einwohnerdichte Mecklenburg-Vorpommerns.
Tja.
Ja, das ist die Situation. Also SpaceX ist halt wirklich jetzt am Rande der Möglichkeiten angekommen. Ich weiß nicht, ob das Starship, ob daraus noch was wird, ob die das Geld noch haben werden. Hm. Weil irgendwann sagen dann auch die Geldgeber Margin Call und sagen, hey, hier, du hast eine Sicherheit hinterlegt, wir hätten diese Sicherheit gerne, weil wir dir nicht abnehmen, dass du uns das Geld zurückgibst. Dann bricht dann halt irgendwie, es kann dann irgendwann ganz schnell zusammenbrechen, alles zusammen. Tesla kann auch jederzeit zusammenbrechen. Da brauchen die Chinesen bloß einmal sagen, die Barmittel von Tesla werden jetzt konfisziert oder werden definitiv, dürfen nicht mehr das Land verlassen. Und damit ist Tesla zahlungsunfähig. Die nehmen jetzt schon ständig Kredite auf, um überhaupt in den USA zahlungsfähig zu sein, also mit Dollar. Renminbi haben sie jede Menge, aber halt in China und kriegen die nicht raus. Jetzt schon nicht. Und wenn die Chinesen das einfach nur transparent machen, ist Tesla einfach sofort insolvent. Und ja, viel Spaß dann. Weil die können halt auch nicht mehr sagen, ja, wir haben doch diese Fabrik in Shanghai als Kollateral, also als Sicherheit für einen Kredit oder so. Das geht dann halt nicht mehr. Und das restliche Geschäft ist auch weg. Also die können das jederzeit wegblasen. Und sowas Ähnliches kann dann halt nicht ganz so schnell, weil das nicht mit China in Verbindung steht, mit SpaceX passieren. Und ja, SpaceX ist halt komplett abhängig von US-Regierung. Okay, von denen kriegen sie weiter Aufträge, weil ist ja sowieso korrupt. Also der gibt die sich ja jetzt selber. Und also verschwinden wird die Firma nicht, aber das ist halt ja 0815-Firma jetzt halt geworden. Also wirklich so eine ganz normale, korrupte Raumfahrtputze, wie es alle anderen sind. Und
die wir uns vor Jahren noch aufgeregt haben wie die anderen, ne? Dass da nur linke Tasche, rechte Tasche passiert. Und
ja. Und ja, das ist halt ja, so weit ist es jetzt gekommen. Das ist unglaublich, aber es ist so. Deswegen weiß ich halt auch nicht, ob das mit Starship noch was wird. Weil wie gesagt, Starship ist halt vom technischen Konzept nicht mehr überzeugend. Also gut, die sagen immer, dass sie jetzt eine Kachel weglassen und da versuchen, das Ganze passiv zu kühlen, was dann eventuell Masse spart. Aber nicht passiv, aktiv zu kühlen, also mit irgendwie so Treibstoff halt. Ja, aber scheinbar ist es nötig, um überhaupt noch, um überhaupt noch irgendwie dahin zu kommen. Das ist ja.
Na gut. Wir könnten jetzt ja noch ein bisschen weitermachen, aber vielleicht machen wir dann einfach in 14 Tagen weiter.
Naja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Hören. Also wir sehen
uns. Wir sehen uns. Und der Rest, den hören wir. Also wir brauchen ein neues Pronomen. Ein lokales Wir und ein überlokales Wir. Verdammt.
Also
die deutsche Grammatik ist nicht kompliziert genug.
Ja, wir können es noch ein bisschen komplizierter machen. Das hat gerade, meine Tochter hat gerade die Fälle. Das ist sehr lustig so. Was Dativ, Genitiv? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und so. Und wie frage ich das dann auch?
Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod.
Sein Feind, kenne ich es bloß. Aber da habe ich dann wirklich auch da gesessen und dachte so, weil ich jetzt hier Scheiße erzähle, wie als Autor, ne?
Das eigentlich wissen müsste. So, wurde so, du bist Autor, du hast ein Lektorat. Ja. Die müssen das können, du nicht.
Ich habe jetzt übrigens ein internes Lektorat mit Apple Intelligence, das im Pages integriert ist, was erstaunlich gut funktioniert, aber wahrscheinlich auch bloß auf ChatGPT irgendwie zugreift, wie auch immer. Ja. Aber das funktioniert ganz gut und spart mir wirklich so ein bisschen das Rauskopieren in irgendwelche Rechtschreibsoftware oder so, wo man dann nochmal nachguckt. Aber trotzdem, alles in allem, gerade bei längeren Texten, macht das schon mal ein Stündchen aus. Und wenn man es integriert hat, ist natürlich bloß rechte Maustaste fertig.
Ja.
Das ist schon mal ganz gut.
Und ja, ich finde halt, es ist halt, Sprache ist eine komische Sache. Es ist halt eine rein deskriptive Sache mit Grammatik. Und letzten Endes bin ich auf einer ganz anderen Schiene unterwegs und sage einfach, Grammatik ist deskriptiv und die Leute reden halt, wie sie reden. Und wenn in der Grammatik was anderes steht, dann muss die Grammatik ändern und nicht die Sprache.
Wobei ich manche grammatikalischen Sachen sexy finde, ehrlich gesagt.
Manche sind sexy, manche sind auch ganz furchtbar und dann muss man da trotzdem durch.
Ja. Manche sind wirklich furchtbar. Manches ist in dem Sprachfluss dann was Schönes, also hat eine gewisse Ästhetik.
Ja.
Ja, also, ja.
Das ist halt, wie gesagt, Sprache lebt halt. Ne? Und wir haben nun leider unser Alphabet ist halt gebunden an die Aussprache. Dadurch entwickelt sich unsere Aussprache kaum noch weiter. Im Gegensatz zum Chinesischen, da geht das halt, die entwickelt sich halt. Also, weil die haben ja eh plus die Zeichen und jeder spricht die so aus, wie es halt gerade passt. Reine Schriftsprache.
So.
Wir haben noch einen Termin.
Apropos Chinesen, ne?
Ja.
Wir wollen nämlich noch essen gehen.
Also, dann.
Scharfes.
Na dann.
Bis zum nächsten Mal und einen schönen April erstmal.
Ja, tschüss.